So bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt diese auf im Buch Nehemia, im 5. Kapitel. Heute Abend betrachten wir die Verse 14 bis 19. Nehemia, Kapitel 5, die Verse 14 bis 19. Dies ist die Lesung des Wortes Gottes. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben, und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, 6 auserlesene Schafe, Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für das Volk getan habe. Das war die Lesung des heiligen und unfehlbaren Wortes Gottes. So lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass, wenn wir diese Berichte lesen aus deiner Gemeinde von Alters her, was wahre Großzügigkeit bedeutet, dass du uns hilfst, aus dem Beispiel von Nehemia eine große Ermutigung herauszuziehen, aber auch eine Herausforderung, unsere Leben in der Furcht vor dir zu wandeln und Mitleid und Großzügigkeit aufzuweisen. Das bitten wir in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wieso sollten wir großzügig sein? Ja, das ist die Frage. Nun, ohne die zwischenmenschliche Beziehung, also die reine Freundlichkeit und Zuvorkommenkeit und all das, ohne das wäre das Leben sehr hart, nicht wahr? Und nun, als Motiv nun zu sagen, okay, großzügig zu sein, das mache ich nur, weil ich ein allgemein freundlicher Mann bin. Nein, ich denke, das reicht nicht aus. Wir sollten uns als Christen selbst fragen, sollte ein anderes Motiv dahinter stecken, großzügig zu sein? Ich kann das auch ein kleines Beispiel euch geben, wenn ich diesen Text hier einführe. Es ist einfach, großzügig zu sein, deinem Nachbarn gegenüber, so lange, bis er nicht anfängt, in deiner Garage zu parken oder auf deinem Parkplatz. Es ist einfach, großzügig zu einem Arbeitskollegen zu sein, wenn er nicht angefangen hat oder wenn es mal nicht dazu kam, dass er dir gegenüber ausgerastet ist, öffentlich, wegen irgendeinem Fehler. Es ist einfach, großzügig zu sein, wenn man die Sünde bei einer anderen Person nicht sieht, aber sobald das geschieht und da was aufkommt, dann hört dann plötzlich die Großzügigkeit auf. Und was wir nämlich sehen in dem Mann Nehemia, ist ein simpler und einfacher Bericht über seine Großzügigkeit, wie er das Volk in Jerusalem leitete. Und ich denke, wir können viel daraus nehmen. Und dieser Bericht sollte uns auch demütigen, aber gleichzeitig anweisen, wie wir gottesfürchtige Leben zu führen haben. Das erste Motiv nun für diese Großzügigkeit ist die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes. Und das zweite Motiv, Beweggrund, ist Mitleid für das Volk Gottes. Mitgefühl für das Volk Gottes. Also diese zwei Dinge. Furcht Gottes, Nummer 1 und Nummer 2. Mitleid und Mitgefühl für das Volk Gottes. Nun, was wir in dem Text haben, ist so, als würde Nehemia hier anfangen, sein eigenes Tagebuch zu öffnen und uns das berichten. Das sind so gesehen private Notizen. Und eines der Dinge, die uns vielleicht in den Sinn kommt, ist, wieso offenbart uns Nehemia sein Herz auf diese Weise? Vielleicht kann man auch sagen, hey, Moment, was er hier macht, ist doch die Großzügigkeit, die große Glocke hängen, ha? Denn wenn jemand etwas Gutes tut, dann würde man das doch nicht in ein Buch schreiben, wo jeder liest. Nein. Und ich weiß auch, dass viele von euch, die hier uns Gaben geben oder der Gemeinde auch den Zehnten geben, dass sie sehr großzügig gewesen sind und nicht möchten, dass das an die große Glocke gehängt wird, sondern dass das anonym ist. Doch ich möchte, dass ihr versteht, ist, dass Nehemia hier jetzt nicht die Sachen runterschreibt und wir jetzt nun so überliefert bekommen haben, damit wir sehen, oh, er möchte hier zeigen, wie großzügig er ist. Sondern wir können dieses Ereignis in dem Gesamtkontext des 5. Kapitels betrachten. Denn wisst ihr noch, was sonst so im 5. Kapitel passierte? Ja. Da haben die Reichen, sehr ungerecht und boshaft mit den Armen umgegangen. Und das die eigenen Landsleute in Jerusalem. Und es heißt sogar, dass die ganze Wirtschaft dort zugrunde ging, also hier bei dem Volk Israel, weil sie alle an der Wand arbeiteten, an dieser Mauer. Alle waren beschäftigt. Sie konnten jetzt in anderen Geschäftigkeiten nicht nachgehen. Und dann hieß es ja an einer Stelle, wie ihr vielleicht noch wissen könnt, ist, dass eine Gruppe dann sagte, hey, wir müssen jetzt unbedingt unsere Kinder losschicken, damit sie wenigstens etwas Weizen ernten können, damit wir es essen können, damit wir noch in der Lage sind, weiterzuarbeiten hier an dieser Mauer. Und die andere Gruppe war dann so verzweifelt, dass sie ihre Ländereien und alle schon an andere Leute abdrücken mussten, weil sie nichts mehr hatten und dann hoffnungslos waren und meinten, okay, was sollen wir jetzt noch tun? Wir haben schon alles abgegeben. Wir haben unser Haus weggegeben, unsere Ländereien und sogar unsere Kinder. Und da ging es wirklich schrecklich um. Wie die Menschen sogar versklavt wurden. Und der ganze Sinn dahinter, wie das alles geschah, ist, weil die Reichen danach trachteten, sich selbst noch mehr zu bereichern und das auf Kosten ihres eigenen Volkes, ihrer Landsleute, ihrer Brüder. Die wurden von den Reichen ausgebeutet. Und ihr wisst auch, was Nehemia dann sagte. Er sagte, das kann so nicht weitergehen. Das muss aufhören. Und nicht nur das, sondern es geht auch weiter, dass wir davon erfahren, dass Nehemia den Leuten etwas ausgeliehen hat, ja, und das auch auf eine sehr rechtschaffene Weise. Er hat nicht erwartet, dass er jetzt mehr zurückbekommt. Das wollte er auch nicht, sondern war sehr fair. Und dann lesen wir auch, dass Nehemia dann losging und die Kinder zurückholte, die in die Sklavenschaft verkauft wurden. Stellt euch das mal vor. Nehemia, er ging hin, um die Mauer zu errichten und hat das alles organisiert und muss jetzt auch noch das ausbügeln und wieder gut machen, was seine Brüder, seine Lenzmänner jetzt hier alles falsch machen und wie sie die anderen Leute ausbeuten. Dass er dies wieder zurückkauft, diese in die Sklaverei verkauften Leute. Das wahrlich ist ein schrecklicher Tag, nicht wahr? Aber trotzdem ist da jemand, der reformiert. Gott sandte einen Hirten, der inmitten seines Volkes die Leitung übernimmt, dass er sich um die Seelen des Volkes sorgt. Und was sie dann ab Vers 14 haben, ist das Beispiel von Nehemia für die Großzügigkeit, damit die Menschen dem nachgehen. Denn alles, was von Vers 1 bis 13 geschah im 5. Kapitel, das war schrecklich. Und er hat auch gesagt, das muss aufhören. Und dann macht er ein Beispiel, dann setzt er ein Vorbild. Und ich bin mir sicher, wann immer Nehemia das schrieb, da ist das alles schon bisschen ins Land gegangen. Da ist das schon eine kleine Zeit her. Aber er möchte mit Gewissheit, dass sein Volk versteht, was Großzügigkeit bedeutet, damit sie wissen, wie sie ein Segen sind für die Mitmenschen und auch dem Herrn dort wohlgefällig wandeln. Uns wird in den einleitenden Versen von unserem Text heute gesagt, dass das im 20. Jahr, also dass das in der Herrschaftsjahr von Artasasta, dass dann wir auch weiter sehen, dass er als Statthalter nicht sein Statthaltergehalt annahm oder wollte und dass er auch keine Steuern erlassen hat. Und das 12 Jahre lang, eine sehr lange Zeit, nicht wahr? Denn nur ein Augenblick, so kann man vielleicht nochmal in die Schuhe dieser Person schlüpfen und sich selbst die Frage stellen, wie kann man 12 Jahre lang durchhalten, noch einen extra Job anzunehmen, also einen Nebenjob, und von seinem ersten Gehalt einfach kein Geld anzunehmen, zu sagen, nein, ich möchte nichts von dem Hauptunterhalt, den ich habe, ich möchte davon nichts bekommen. 12 Jahre lang. Das ist eine große und Zeitspanne. Und manche Leute kommen dann an diesen Text und fragen sich dann auch, hatte der vielleicht sogar ein Recht darauf? Ja, er hatte sicherlich ein Recht auf einen Statthalterlohn. Artasasta, er hat ihn eingesetzt, dass er dort diese Arbeit verrichtet, dass er Zölle einnimmt, ja, von Speisen und anderen Dingen und von anderen Gütern. Denn es heißt hier, dass andere Statthalter, die vor ihnen gekommen sind, sie haben die Leute ausgebeutet. Das war also völlig normal. Wie zum Beispiel auch hier in Deutschland. Es heißt, dass das Volk auch Steuern zahlen muss. Völlig legitim. Auch in Amerika, da ist es dasselbe. Man hat zum einen die Steuern für die allgemeine Regierung und dann auch für die Stadt, in der man lebt. Das ist normal. Man bezahlt für den Straßenbau, für die Polizei, alles Mögliche. Das ist normal. Es ist so gewiss wie der Tod, wie man so schön sagt. Wenn es Dinge gibt, die sicher sind, dann ist es, dass man Steuern zahlen muss und dass man am Ende stirbt. Wir lesen da nämlich, ich zitiere das nochmal, das sind 12 Jahre für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt meines Statthalters beansprucht. Also da geht es darum, dass sie 12 Jahre lang dort arbeiteten, machten und taten und nichts dafür wollten. Hätte Nehemia nun auch etwas genommen, da möchte ich das nochmal ganz klar sagen, das wäre nicht Sünde und böse gewesen, auch nicht falsch. Was es aber wäre, so wie Nehemia das anspricht, ist, dass es ihm eine Last wäre. Ja, eine Last. Wir finden den Nehemia hier. Der ist mitten am Mauerbau. Und er wurde spezifisch von Gott berufen, um Verteidigungen aufzubauen für das Volk von Jerusalem. Und dass man letztendlich auch wieder in der Lage sei, den Herrn in ihrem eigenen Tempel anzubeten. Und das war sehr wichtig. Und das will ich auch noch ganz, ganz klar sagen. Das war nicht nur sehr wichtig. Also das war in diesen Hinsichten wichtig, damit den ganzen Gottesdienst, den man verrichtet, gerecht ist in Einklang mit dem, was die Bibel lehrt. Es ist aber auch eine Sache, wie wenn wir diese Passage ansehen und daran erkennen, dass es eine sehr wichtige Begebenheit gewesen ist, was da passierte, so wissen wir auch, dass es eine Zeitspanne gewesen ist, wo der Mensch dort in großer Not lag und großer Armut lebte. Wir wissen auch von den Mauern, dass einige Teile vielleicht nicht so schlimm beschädigt waren, andere komplett niedergerissen. Manche müssen wir quasi von Grund auf wieder aufbauen. Es war also eine harte Zeit. Das war auch eine Zeit, in der ihr eigener Haushalt nicht wirklich geordnet war, wo es der Stadt nicht gut ging, wo Leute rumkursierten und versucht haben, sie zu entmutigen. Wo alles daran gesetzt wurde, dass gegen das Volk Gottes vorgegangen wird. Das ist nun der Hintergrund. Das ist der Kontext. Und im Lichte all das müssen wir uns die Frage stellen. Was ist das Motiv von Nehemia? Dass er nicht das annimmt, was er rechtmäßig annehmen könnte. Man könnte sagen, allgemeine Freundlichkeit. Uff. Gerade hier ist es doch noch. Nehemias sagt uns im Ende von Vers 15 ganz klar, was sein Motiv war. Da sehen wir nämlich. Ich aber machte es nicht so um der Furcht Gottes willen. Er hat nicht das angenommen, was ihm eigentlich rechtmäßig ansteht. Er hat doch nicht die 40 Schekel Silber pro Tag angenommen. Weil er Gott fürchtet. Das ist der Grund. Das ist das Motiv. Seht ihr, wie das ein besseres Motiv ist. Es ist nicht nur, wenn man allgemein nett ist. Denn wenn er auf die Leute blickt, die hier beschrieben werden, so wissen wir, dass das kein freundliches, nettes Volk ist, nicht im Allgemeinen. Das sind Menschen, die sind willig, ihre eigenen Kinder in die Sklavenschaft zu verkaufen. Es ist auch nicht einfach nur, weil das seine Landsmänner sind und er einfach nur Nationalstolz hat, sondern es ist der Charakter. Oder ein altertümliches Wort zu nutzen. Es ist die bewundernswerte Ausrichtung des Herzens, wieso er das tat, weil er Gott so sehr bewundert, quasi. Das ist, wozu er berufen worden ist, Nehemia als Person, aber nicht nur er, sondern das ganze Volk Gottes. Damit letztendlich das Volk Gottes hier weitermachen kann, dass Gott gepriesen wird. Er fürchtet Gott. Und er weiß, dass Gott gerecht ist und heilig. Er weiß, dass Gott gnädig ist und freundlich. Er weiß auch, dass Gott verheißen hat, dass er ein Gott für dieses schwache und armselige Volk sei. Es ist die Furcht Gottes, die ihn da packt. Also, wie Nehemia das hier anschaut, in seinem Geben und der ganzen Rolle in dem, was er hier für dieses Volk tut, ist, dass er auf Gott blickt, primär. Dass es ihm nicht um sein eigenes Wohlergehen geht. Es geht ihm nicht darum, gutes Geld zu verdienen, dass er für die Zukunft etwas aufbauen kann, dass er hier um den Klima sich besorgt, sondern um Gott und seine Mission. Wozu Gott ihn berufen hat in seinem Leben. Es ist so, als würde Nehemia sagen, Gott, nimm alles, was ich habe, denn ich bin dein Diener. Wenn ich lebe, dann lebe ich für dich. Und wenn ich verbrenne, dann brenne ich im Dienste für dich. Das ist die Furcht Gottes, die ihn da antreibt. Und in nur einem Augenblick sehen wir hier diese tiefgründige Sache darin. Denn, ganz offen, was Nehemia uns hier sagt, ist wirklich sehr detailliert in dem, was er hier angibt über seine Großzügigkeit. Aber ich würde sagen, nein, er ist nicht mal nah dran. Er kommt dem nicht mal nahe, dessen, was das alles noch beinhaltete. Das Gewicht und die Größe seiner Großzügigkeit und seiner Furcht vor Gott. Er hat Gott gedient zur Ehre Gottes und zum Wohl seines Volkes, weil er Gott halt fürchtet. Wie hat das einen Einfluss auf uns? Wie sollte das nun etwas mit uns machen? Ich denke, der Apostel Paulus, er spricht von dem Gleichen, nämlich im 2. Korintherbrief. Da heißt es, jeder soll so geben, wie er es in seinem Herzen ausgemacht hat. Nicht zurückhaltend und spärlich, sondern Gott hat einen großzügigen Geber lieb. Ja, eine neutestamentliche Passage. Wenn du jetzt nämlich den Einwand hier reinbringst und sagst, hey, dass das die Leute damals taten, hat keinen Bezug auf uns. Nein, so haben wir etwas Näheres und etwas sehr Relevantes. Obwohl das natürlich immer sehr relevant ist. Du und ich, wir sollten geben aus einem Herzen für Gott. Aus einem Bewusstsein, dass Gott uns hier an diesen Ort berufen hat, für seine Herrlichkeit, dass Gott diese Gemeinde erbaut, für einen speziellen Grund und für ein spezielles Ziel. Für die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus in dieser Stadt und auch zum Wohle seines Volkes hier. Dass unsere Kirche hier da ist, um dem das zuzuschreiben und das vorzubringen, was angemessen ist, nämlich den Herrn Jesus Christus zu preisen. Dass hier in Stuttgart die verlorenen Schafe hereingeholt wurden. Dass nun hier auch nicht jetzt gegeben wird, also jetzt auch zum Zehnten her, einfach nur wegen den Ältesten oder Diakonen oder wegen mir jetzt als Pastor hier, sondern um den Herrn einen Dienst zu erweisen. Sondern großzügig zu sein, wegen seiner Herrlichkeit und der Furcht vor ihm. Wie wir nun weitermachen, diese Passage, so kommen wir auch an Vers 17. Und da bekommen wir einen kleinen Einblick von der Größe, von seiner täglichen und allumfänglichen Großzügigkeit. Wir reden hier von Nehemia. Dazu aßen die Juden sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und es ist eine Beschreibung eines Vorhofs, eines Gerichtshofs von einem König. Und wenn ihr dann zurückdenkt an vielleicht Filme oder andere Dinge von damals, vielleicht habt ihr auch noch vor Augen die berühmtesten Gerichtshöfe auf der Welt, in Versailles zum Beispiel. Nun, hier ist natürlich die Rede von 150 Leuten auf eine beständige und fortwährende Zusammenkunft, also nur 150 Männer hier. Und mit Sicherheit werden Frauen da auch noch mit einbezogen. Aber nur 150 Männer. Aber neben der Anzahl, wie sie vielleicht auch fluktuieren kann, so sind doch mehr Leute dabei. Also die, wenn es dann weitergeht, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen. So ist er ein Offizier quasi, jemand, der einen hohen Rang hat und auch Autorität bekam von dem König Artasasta, denn er wurde als Statthalter ausgesandt, Nehemia. Und hat dort seine Arbeit. Denn wenn zum Beispiel auch jemand durch das Gebiet in Jerusalem durchging, durch die Tore, dann wäre ja natürlich Nehemia als Statthalter dafür verantwortlich, dass er dann auch etwas einnimmt, als Zoll quasi und so weiter und so fort. Und ja, da sieht man, dass er eben Statthalter ist mit dieser Verantwortung. Und wenn wir hier 150 die Zahl lesen, da ist das mehr, als in unserer Gemeinde jemals gewesen ist. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann der Fall sein sollte, dass das so ist, aber das war bei uns noch nie so. Doch was haben wir in Vers 18? Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, sechs auserlesene Schafe, also nicht nur irgendwelche verkorksten Schafe, sondern auserlesene Schafe. Ganz internationale, hochwertige, also gutes Fleisch, also das ist jetzt nicht irgendwas Billiges. Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Und was er hier nicht nur sagt, ist, dass der Tisch voll war mit Essen, sondern dass das, neben dem, dass das Minimum jeden Tag auf den Tisch kam, so gab es jede 10 Tage auch eine Menge verschiedener Weinsorten. Das war, was es täglich gab. So kann man sagen, Nehemiah hat jeden Tag eine Party veranstaltet. Habt ihr schon mal gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wurde? Ja, das ist riesig und wie viel Fleisch da übrig ist oder da rauskommt. So ist das definitiv viel hier, was wir da bei Nehemiah haben in dieser Passage. Überleg mal, was für eine riesige Herde du haben müsst, um das alles hier zu bewerkstelligen. Oder stellt euch mal vor, wie teuer ein gutes Steak ist. Das kostet viel Geld. Und jetzt stellt ihr mal eine ganze Kuh vor. Und wir müssen auch daran gedenken, heutzutage ist so eine Haltung von Tieren viel einfacher als damals. Damals gab es auch keine Medizin, damals gab es keine Tierärzte und so weiter. Da könnte es sein, dass irgendein Tier etwas einschnappt, am Fuß bricht oder irgendwas und dann war's das halt. Somit war das Fleisch früher sogar noch teurer, als wir es heute haben. Da seht ihr, das hat Nehemiah getan. 12 Jahre lang, Tag ein, Tag aus. Das ist unglaublich, nicht wahr? Das ist eine große Ausgabe und sie kam aus seiner eigenen Tasche. Und woher kommt denn dieses ganze Geld und der Reichtum hier von Nehemiah? Hat er vielleicht Eigentum oder irgendetwas anderes? Nein, das hat er nicht. Das sehen wir auch hier im Text. Ist es vielleicht das Geld, was er an Susan verdient hat? Ist es etwas, das er vielleicht von Artesaster bekommen hat und zugewiesen bekommen hat? Nein, das wissen wir nicht und ich denke auch nicht, dass das der Sinn ist, sondern er möchte uns die Größe zeigen, seiner Großzügigkeit und nur einen kleinen Teil davon. Das ist etwas, was uns mit Sicherheit heutzutage völlig in den Ruin treiben würde. Keiner von uns würde in der Lage sein, das eine Woche auszuhalten. Solche Ausgaben. Und noch viel weniger, 12 Jahre, nicht wahr? Wenn wir auf die Passage der Schrift schauen, in Vers 18, da sehen wir das zweite Motiv von Nehemiah. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Hast du das gehört? Das ist, was es war. Der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Du siehst Nehemiah hier in diesen Versen, wie er darüber klagte, wie seine Glaubensgenossen, wie sie schwer leiden unter keiner Speise, unter der Armut. Denn sicherlich, ein Schaf hat mit Sicherheit über Tage, so wahrscheinlich sogar Wochen, genug Ertrag und Essen gebracht für eine ganze Familie. Und wisst ihr auch was? Er als Statthalter wäre eigentlich in der Lage gewesen, diesen Zoll von den Leuten auch einzunehmen. Alles von ihnen da einzukassieren, dass sie ihm das alles geben müssen. Aber er hatte Mitleid, Mitgefühl mit dem Volk Gottes. Nicht, weil sie lieblich waren, nicht, weil sie nett und freundlich waren, weil sie toll waren, sondern weil er Mitleid hat, Mitgefühl. Man kann sogar sagen Gnade. Stellt euch den Text nochmal vor Augen in Philipper 2. Da haben wir vielleicht eine etwas aktuellere Abbildung von solch einer Hingabe und Mitleid. Wie es da heißt, dass Christus Jesus in der Form Gottes. Ich lese es am besten vor in Philipper 2. Wieso? Wieso hat der Herr Jesus Christus auch zum Beispiel das alles auf sich genommen, hier auf die Welt zu kommen, die Sünde und den Zorn auf sich zu laden, all diese Schmach zu erdulden? Wieso ist er aus diesem Chorus herausgegangen, wo es nämlich heißt, wo alle ihn anbeten und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Ja, er kam aus Großzügigkeit herab, um sich dessen zu hinzugeben. Denn es heißt in Philipper 2, Vers 6 und 7, der Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er hat sich auch als Opfer hingegeben für das Volk Gottes aus Großzügigkeit und Liebe für Sünder wie uns. Und das hat der Herr Jesus Christus getan. Ja, aus der Furcht Gottes, aber auch aus der Liebe für das Volk Gottes. Nehemia tat das. Oder sagen wir es mal so, wie sieht das heutzutage aus? Vielleicht, wenn man die Leute um sich herum schaut, dass die Seelen der Leute verarmen, verkümmern. So sollte man auch da auf sie zugehen. Ihnen da zur Hand gehen oder sagen wir es anders. Die Großzügigkeit hört nicht nur dabei auf, dass man eben großzügig etwas hergibt an Geld und an den Mitteln, die man hat, sondern auch an anderen Dingen, sondern an all den schweren Leiden und all den schweren Aufgaben und Lasten, die wir alle Menschen haben, dass man daran teilhat und hilft. Großzügigkeit in der Furcht Gottes. Möge der Herr uns helfen, so zu wandeln. Möge die Gesinnung von Nehemia in unsere Herzen eindringen, dass wir ein Volk sind, das gibt und großzügig ist und das nicht nur aus der abstrakten Anschauung der Nettigkeit oder des Respekts, sondern mehr. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für all die Gnade, die du uns zukommen lässt. O Herr, du hast dein Volk gesegnet mit der Hingabe deines heiligen Sohnes. Und es ist wahr, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen geliebten, eingeborenen Sohn hingabest, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vater, diene uns doch heute Abend. Hilf uns, dass wir das annehmen, dieses Wort, und dem Herrn Jesus Christus immer mehr gleichgestaltet werden. Vater, das bitten wir alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.